Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch mögt überhaupt. Nach dem Morgen, wo jetzt schon. Ja, einfach denke, wir müssen mal ein bisschen das durchbrechen, dass wir jetzt immer so reinhacken und dann konsumieren. Und das ist ja toll, oder? Das mache ich auch gerne. Und denke, jetzt stimmen wir mal auf, machen einen kurzen Workshop. Und jetzt haben wir noch so eine tolle Band gehabt. Zart, süß, bitter von Oberdiessbach. Wir haben das Vorrecht, weil wir hier eine neue Kirche gegründet, dass wir selber gute Musiker haben, aber die mögen nicht jeden Sonntag spielen und können auch nicht. Also mögen vielleicht schon, aber ja. Und dass wir dann Hilfe aussen brauchen, und das finde ich einfach genial. Darum ist jeder Sonntag bei uns einfach anders. Und ich weiß auch nicht, was so kommt. Ja. Das ist eine spezielle Zeit, wo wir drin leben jetzt. IB ist Meister geworden. Aber das ist ja nicht so wichtig. Es hat einmal ein Mann da jetzt am Frühlingsmerit da zu Bern einen Stand gehabt und hat gewusst, wir leben jetzt in einer besonderen Zeit, eben nicht wegen IB, sondern weil Ostern kommt. Und hat einen Stand aufgestellt mit der ganzen Frühlingsdeko, Farben, Froh und Eier und alles Mögliche, was er verkauft hat. Aber weil er eben Christ war und gewusst hat, jetzt kommt Ostern, und Ostern, der wichtigste Feiertag ist von den Christen, obwohl sie alle weg sind, dann irgendwo in der Ferien, aber ist ja gleich. Hat er gedacht, er tut eine ganz fette, dicke Bibel mit in den Stand und tut so einen Vers dort reinschreiben, wo das zum Ausdruck bringt, was das Wichtigste eigentlich ist. Eben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, ja, so der zentrale Vers, wo der Bibel, wo ich denke, es wäre ganz cool, man könnte den auswendig. Ich bin jetzt 27 Jahre Christ und so langsam kann ich auswendig Johannes 3,16, aber er hätte dann müssen, seinem Stand hinter Blachen gehen, etwas gehen, wo sie durch den Frühlingsmerit geschlendert sind, vor seinem Stand stehen geblieben sind und das gesehen haben mit dieser Bibel. Und dann hat er gehört, wie die eine die Dame zu der anderen sagt, also es ist einfach schrecklich heutzutage. Ich weiss, wir sind jetzt gerade im Moment eben auch so mit dieser Bibel unterwegs, oder? Und dass man die überall noch muss vorlesen muss, auch in einem Gottesdienst, schrecklich. Und dass jetzt die noch auf jedem Stuhl hier liegt. Ich meine, dabei haben wir es ja so toll gemacht, wir haben ja Ostern völlig entbiblisiert, oder? Wir haben ja alles rausgeworfen, was mit der Bibel zu tun hat. Wir haben Osterhasen reingebracht und Eier und was gibt es noch alles? Ich weiß doch nicht alles. Genau, und so einfach alles Mögliche. Ihr werdet hier jetzt im Fokus Königs einfach mit der Bibel konfrontiert. Und ich tue mich nicht einmal entschuldigen dafür bei euch. Aber jetzt in dieser Serie, wo wir drinnen sind, wir haben, obwohl ich finde, das hilft sehr im Leben, die Bibel. Also so wie es wird dann nach der Ferien mal kommen, so eine Zweierserie, wie kann ich mich richtig entscheiden? Das wäre so ein Lebensthema. Nein, wir sind so zu suchen, was ist ein roter Faden durch die Bibel. Da haben wir schon einige gefunden. Aber letztes Mal das Babylon-System, ein System, das sich vor unseren Augen aufbaut, ein globales Weltsystem, das gross werden und grösser werden, das ist ein roter Faden. Und heute seht ihr den roten Faden in diesem Bibelvers hier? Der rote Faden heisst Liebe. Wenn man die Bibel liest, dann von Anfang an bis zum Schluss, dann merkt man den ganz dicken roten Faden. Gott liebt Menschen, darum hat er sie geschaffen. Gott liebt dich heute, wie du da bist, so wie es jetzt gerade ist. Egal wie deine Situation ist, er liebt dich unglaublich stark. Das haben wir schon ein bisschen festgestellt in der Bibel. Aber wir haben auch festgestellt in der Bibel, dass wir Menschen nicht so sind. Ja? Dass wir Menschen uns immer wieder eigentlich von Gott wegbewegen und sagen, lieber habe ich gefüllte Osterhase. Letztes Mal habe ich wirklich einen guten, kleinen, gefüllten Osterhase gegessen. Also das ist viel simpler als jetzt die Liebe von Gott, weil die fordert mich raus. Liebe fordert uns immer raus. Mit uns lieber weglaufen, das haben wir schon gemerkt. Und wenn man die Geschichte da lesen, in der Bibel, wenn man der rote Faden ist, müsste man sagen, da innen steht die grösste, beste Liebesgeschichte dieser Welt. Das ist eigentlich die Bibel, die beste und grösste Liebesgeschichte dieser Welt. Jetzt, wenn man so liebt, als Menschen jetzt, du und ich, dann tun wir aus Liebe manchmal wirklich verrückte Sachen, die irrational sind. Wenn wir uns nachher später dann manchmal fragen, warum habe ich es gemacht? Ja? Und ich erzähle euch, meine Frau ist jetzt nicht da, weil es ihr nicht so gut geht. Sie ist nicht da wegen dieser Geschichte, die ich jetzt erzähle. Die haben ihre gestern Nacht noch vor dem Einschlafen gesagt, ich erzähle sie. Ich erzähle euch eine Geschichte von Verliebtsein aus meiner jungen Zeit, also wo ich noch mögen habe. 17, ja. Da bin ich so verliebt. Und verliebt und hoch eifersüchtig. Und es war ein Abend, wo wir so in die Disco gegangen sind, damals John Travolta und so Zeug. Neue Deutsche Welle. Und wir sind da in der Disco. Und da bin ich raus, in einer Verrückten, weil ich so eifersüchtig war, bin ich auf mein total coole Puch Maxi gekocht. In einem rasigen Tempo, 35 bin ich reingefräst. Das war auch spät in der Nacht. Meine Eltern waren nicht daheim, ich bin in mein Zimmer, habe abgeschlossen und das, was ich immer mache, bis heute noch, egal ob ich verrückt oder nicht verrückt bin, ich habe Kopfhörer angelegt, voll Sound, Status quo wahrscheinlich das, und bin dann in der Verrückte eingeschlafen. Irgendwann in der Nacht spüre ich, dass mich etwas berührt. Verschrecken völlig, oder? Und da hakt meine Freundin bei mir neben dem Bett. Ist die zu uns heimgekommen? Wir sind in einem Block im zweiten Stock oben. Hat die Nachbarschaft abgesucht, ob sie eine grosse Leiter findet? Hat die dort vor das Fenster angeschickt? Und das war eben der zweite Stock. Hat das angetatscht, die Leiter? Ist aufgestiegen, das Fenster offen war bei mir. Ich habe nichts gehört, weil ich auch immer Musik auf den Ohren hatte. Plötzlich berührte er mich. Hey, weißt du, was das für ein Gefühl ist, ein Mann? Dann denkst du, wow, was bin ich für ein toller Mann, dass eine Frau das riskiert. Hä? Also es ist so, egal, es ist natürlich nicht ohne Nebengeräusch gegangen im Quartier, das war im Dorf. Nebendran alles Blöcke mit Fenstern, gell? Ich bin natürlich nachher ins Gespräch gewesen, in den nächsten paar Wochen mindestens, dass da ich so einen tollen Mann muss sein, dass die Frau bei mir im Fenster einsteigt. Aber ich habe gedacht, Liebe treibt uns an zu solchen Sachen, ja? Ich hatte die nicht geheiratet, ich hatte die Judith geheiratet. Aber das ist doch genau die Sache, die Gott angetrieben hat. Man würde jetzt sagen, auch irgendwo, nicht irrational, aber irgendwo schon noch verrückt, aus Liebe zu uns Menschen und in dieser Sehnsucht eben, man lässt Gott auf der Tanzfläche öfters einfach stehen und säckelt weg und er in seiner Liebe säckelt uns nachher und schickt seinen Sohn auf die Erde, eben Ostern, um unsere Herzen zu erobern, um uns zu sagen, hey, du, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und wisst ihr, das ist ja auch nicht ohne Nebengeräusch geblieben, wo der Jesus auf die Welt abgekommen ist, wo er die Leiter geholt hat und abgestiegen ist auf die Erde. Es hat ganz einen Haufen Nebengeräusch gegeben. Es hat die ganze Welt verändert. In einer ganz kurzen Zeit war die Welt anders gewesen. Weil die Menschen gemerkt haben, das ist einer, der uns liebt. Wenn wir jetzt anschauen, wie unsere Zeitrechnung ist, das ist auch so eine Nebenwirkung, ja. Es ist für uns auch logisch, dass wir sagen, 2019 nach Christus, sagen wir. Also das war so ein gewaltiger Dings, der Jesus, der gekommen ist, dass er so in der Mitte vom ersten Jahrtausend dann die Zeit sich dem Ereignis angepasst hat. Jetzt, dass meine Freundin da am Fenster eingestiegen ist, da habe ich nie, das ist mir erst gestern in den Sinn gekommen wieder. Das war nicht so ein Ereignis, dass IB Meister geworden ist. Okay, das ist toll, aber das ist auch nicht das, oder? Und wenn jetzt auch noch, wie heissen die anderen Schlittschüler? SCB, würde Meister werden, das wäre schön, aber das ist es nicht. Das, was Jesus, dass er gekommen ist, das ist ein Ereignis, das wirklich Wellen geschlagen hat. Und wisst ihr, das Gefühl zu haben, Jesus ist extra hierher gekommen, um dir zu beweisen, zu zeigen und dem beweisen, dass du okay bist, dass du ein so wertvoller Mensch bist. Das war für mich das Gefühl in dieser Nacht von meiner Freundin. Ein starkes Gefühl von, ich bin geliebt. Das habe ich dann ganz stark wieder erlebt, als ich begriffen habe, dass Jesus gekommen ist. Auch wenn ich ihm davor gelaufen bin. Und das war geplant. Gott hat das alles geplant. Das haben wir schon gemerkt, wenn wir da die Bibel lesen. Im Galaterbrief, was der Paulus geschrieben hat, sagt er mal, Gott hat den Plan gehabt, als die Zeit erfüllt war, hat Gott seine Leiter ausgefahren, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau, eben der Maria. Und das Gesetz da, also unter, in dieser Zeit noch vom Alten Testament, eigentlich ist er geboren. Und jetzt habe ich die Herausforderung, über Jesus zu predigen. Ich bin ja schon voll dran. Aber man könnte sagen, was könnte ich jetzt alles über Jesus predigen? Gell? Wir haben schon so viel gesungen. Der barmherzige Jesus, der Jesus der König, Jesus der Sohn Gottes, Jesus der Freund der Sünder, Jesus der dreieinige Gott, Jesus der Präexistent, also der schon vor der Erschaffung der Welt laut Bibel existiert hat. Jesus der Diener, Jesus der Knecht, das ist eine unglaubliche Fülle. Der Martin Luther hat einmal gesagt, wer Jesus hat, hat genug. Also nicht nur genug zu studieren über die Person, sondern auch in seinem Herz. Wenn du Jesus hast, wenn du das angenommen hast, dass er dich liebt, dann hast du eigentlich einen vollen Tank. Obwohl wir Menschen manchmal eben auch das denken, das langt immer noch nicht, aber Jesus langt. Aber weil wir jetzt die Prophezeiungen angeschaut haben vom Alten Testament auf Jesus, ganz schnell, schaut die vielleicht nachher nochmal an. Also da hat das Alte Testament gesagt, dann kommt mal einer, der hat gesagt, der wird zu Bethlehem geboren werden, der wird so und so sein, will ich mit euch. Und jetzt schlagen die noch eine Bibel haben, die auf. Und zwar gerade beim ersten Buch vom Neuen Testament, beim ersten Kapitel, will ich mit euch einsteigen, erstes Buch, Neues Testament, Evangelium nach Matthäus, Kapitel 1. Und ich habe gedacht, ich lese euch, wir lesen zusammen, da, ich habe es noch aufgeschrieben, den Stammbaum von Jesus. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu. Haben das aufgeschlagen, Matthäus 1, also die erste Seite im hinteren Teil. Das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Amminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salomon. Ich muss kurze Pause machen. Haben Sie es gefunden? Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Spannender Text, hä? Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel zeugte Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim zeugte Asor zeugte Zadok zeugte Achim zeugte Eliud zeugte Eliasa zeugte Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias. Von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Und jetzt sagst du mir, darum lese ich nicht die Bibel. Genau darum, so etwas mühsam. Es hat da Zügitz und Zügitz und Zügitz und Nehmen und Nehmen. Aber in dem Stammbaum drin jetzt, und darum finde ich, bin ich so begeistert von dem Stammbaum hier, finden wir die Liebesgeschichte von Gott. Das ist die Love Story von Gott mit uns Menschen. Der Stammbaum ist bei den Juden aus der Geschichte her etwas ganz Wichtiges gewesen. Sie haben immer Stammbäume geführt, um sie nachweisen können, dass sie ein Teil vom auserwählten Geschlecht sind. Dass sie zum Volk Israel gehören. Das ist natürlich dann später tragisch geworden für Israel. Zweiter Weltkrieg und so. Ja, man hat genau gewusst, wer ist ein Jude und wer ist nicht ein Jude. Außerdem haben sie ihre alttestamentlichen Dienste auf Stammbäumen gebaut. Also wenn einer hat Priester werden wollte, dann hätte er nachweisen, dass irgendwann einmal bei seinen Vorfahren der Aaron drin war, der erste Priester, zu Mose zitten. Und sonst hätte er gar nicht Priester werden können. Aber der Stammbaum hier ist einmal in erster Linie da, dass Jesus kann oder soll beweisen, dass er ein Nachkomme von David ist. Weil alle damals, die ein bisschen Bibelwissen hatten, die Gelehrten und so, die auf den Messias gewartet haben, gewusst, es gibt eine Prophezeiung im Alten Testament, dass der Jesus, Gottes Sohn, er muss in einer Linie zum David sein. Und zwar haben wir da eine Bibelstelle, 2. Samuel, wo an David, Gott an David sagt, dies Haus und dies Königtum, das wird nicht zu Grund gehen, es wird ewig sein. Es wird ewig sein. Und dein Thron, der wird ewig sein. Warum hat man gewusst, dass der Messias, der kommt, muss der ewig sein. Und darum hat da der Matthäus das aufgeschrieben und den Juden wollen beweisen, hey, der Gott, wo wir jetzt arbeiten, Jesus, der kommt von David, das ist der Messias. Vielleicht ist es noch ein bisschen schwierig mit diesen Namen, gell? Es heisst ja, Jesus Christus, ja, das ist eigentlich eine altgriechische Bezeichnung von Jesus. Ja? Jesus Christus. Im Hebräischen heißt Jesus Jeshua, der Gott der Rettung oder der Herr ist Rettung. Jeshua. Und Christus heißt eigentlich das Gleiche, aber auf Hebräisch heißt es Mashiach, der Messias, der Gesalbte. Da früher hat man nur Könige gesalbt und Priester gesalbt. Und das hat mit der ewigen Königherrschaft von Jesus zu tun. Also das ist, darum hat man das aufgeschrieben hier, dass in diesem Stammbaum klar wird, Jesus ist der Messias, wo ihr eigentlich darauf wartet. Und viele Juden heute noch darauf warten, weil sie nicht an Jesus glauben. Weil sie nicht glauben, dass Jesus wirklich der ist, der Messias. Dass der schon wiedergekommen ist. Und jetzt hat es aber nicht nur der Beweis da drin, sondern der Beweis von der Liebe Gottes ist da drin, in dem Stammbaum. Ich weiß nicht, wie du hast mit Stammbäumen. Ob du das schon gemacht hast in deinem Leben mal so deinen Stammbaum aufzeichnet von deinen Vorfahren. Ich meine, das ist ziemlich out in unserer Zeit. Wir leben in individualistischer Zeit, wo viele Menschen sich eigentlich auslösen aus diesen Traditionen wie Familie, auch aus Gemeinden. Die verlässt man einfach, man ist individuell. Jeder ist für sich selber heutzutage. Man braucht das alles nicht. Man braucht nicht Familie und Stammbaum. Es ist alles langweilig und so. Wir können es uns auch leisten. Natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Menschen aus der Dynastie vom UBS-Chef oder ich weiß nicht wem, ja okay, dann bleibe ich noch in dieser Familie? Oder irgendwo eine englische Adelsfamilie wärst, oder die Anna jetzt, du weißt es vielleicht nicht, du bist vielleicht irgendwo im englischen Adel noch verknüpft. Oder dann bleiben wir im Stammbaum. Dann ist es wichtig, dass wir können sagen, oh, ich bin auch eine von diesen Adligen da. Aber sonst eigentlich nicht, ja. Weil Stammbäume können auch peinlich sein. Sie können peinlich sein. Also jetzt bei uns im Dorf, wo ich kleiner Bub war, also noch weiter zurück als jetzt die leitere Geschichte, musste ich immer zum Coiffeur Sieber. Und der Coiffeur Sieber, der war mitten im Dorf, eben der Sieber. Und zu dem bin ich nicht gerne gegangen, weil das Haar wirklich, so wie beim Thierry, wirklich abgefräset hat. Früher war es nicht modern gewesen, weißt? Früher haben wir alle lange Haare gehabt, das war modern gewesen. Für Junge, oder? Er hat das immer so abgeschoren, wirklich kahl bin ich aus dem Ding rausgekommen, aus dem Coiffeur. Aber was mich mehr gestört hat, dass er so ein richtiger einheimischer Rebsteiner war. Also das war ein Ureinwohner von diesem Dorf, oder? Und der hat mich einmal gefragt, wenn er dann fertig ist mit seiner Schafschere, dann hat er mich einmal gefragt, ja, wem gehörst denn du? So, in dem, wem gehörst denn du? Also, er will sagen, aus welchem Stammbaum bist du eigentlich daher gekrochen gekommen? Er hat will sagen, er war Schweizer, suchen, zagen und dann noch ein Österreicher. Schlimm. Also, er hat das will wirklich, wem gehörst denn du? Aus welchem Stammbaum kommst denn du? Und ich habe dann irgendwann einmal in einem ganz kleinen Fenster von Selbstvertrauen habe ich dann einmal gesagt, ich höre mir selber. Sehr postmodern habe ich das gemacht. Aber so seine Art, hey, aus welchem Stammbaum kommst du? Habt ihr gewusst, dass jeder von euch zwei Eltern hat? Hä? Also heute, es gibt ja manchmal auch, vielleicht hast du nur noch ein Gläschen und einen Vater oder umgekehrt. Aber normalerweise hast du zwei Eltern. Du hast normal wie viele Großeltern? Vier Großeltern. Wie viele Urgroßeltern? 8 Urgroßeltern. 16 Urgroßeltern. 32 Voreltern in der 5. Generation. 256 Voreltern in der 8. Generation. Und wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, die 16. Generation hat jeder Vorelter innehakt. 65.536 Voreltern. Das ist dein Stammbaum. Also du kommst aus etwas raus und da findet sich alles. Da findet sich alles in meinem Stammbaum. Und manchmal schäme ich mich auch, was ich dann finde, wenn ich den Stammbaum anschaue bei meiner Verwandtschaft. Da kommt manchmal das erst vor, wenn jemand stirbt, jetzt so meine Onkel sind im Sterben, unter der Beerdigung kommt dann doch noch vor, ah, der hat ja noch ein Kind gehabt. Ah, dort hat er noch mal eins gehabt und so. Jetzt, es ist sehr hilfreich, das mal anzuschauen, den Stammbaum. Und er enthält viele Aussagen über so, wie wir sind. Da gibt es gute und schlechte Prägungen, die ich habe. Und jetzt gibt es aber in dem Stammbaum von Jesus Aussagen, wer Jesus ist. Weil wir haben gesehen, das sind ganze Haufen Generationen bis zum Abend. Ich habe ein paar rausgepickt in dieser Linie und alle anderen hat er weggelassen. Und ich würde sagen, wir würden das niemals so machen. Übrigens, wenn du Jesus angenommen hast in dir inne, dann heisst es hier, der Petrus schreibt das, ihr, wo an Jesus glaubt, wo mit ihm geht, ihr seid auserwähltes Geschlecht. Ihr seid berechtigt, in den Stammbaum zu kommen. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Und jetzt denkst du vielleicht, du in den Stammbaum für Jesus, da bin ich viel zu wenig, das geht doch nicht. Jetzt zeige ich dir mal den Stammbaum ganz grob, was da alles drinnen ist. Ja, wenn wir jetzt da lesen, werden Chaldäer, das ist ja der Vater vom Glauben, auch wenn er total Mensch war, den finden wir wirklich cool. Da kommt der Jakob als Nächster in diesem Stammbaum. Das ist der, wo nachher das Volk Israel eigentlich ins Leben gerufen hat mit seinen 12 Söhnen. Von dem wissen wir, dass er ein Lügner war und wirklich einen wahnsinns Lebensveränderungsprozess durchgemacht. Und dann steht da, Das da noch, wo habe ich jetzt hier da? Genau, nachher steht, Abraham zeugte Isaac, das ist der Sohn, Isaac zeugte Jakob. Der Jakob wird dann zum Vater von Israel. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda, also der Juda ist ein Sohn von Jakob, zeugte Peres und Zerach mit der Tamar. Und jetzt muss man wissen, dass Tamar eine Schwiegertochter war vom Juda. Also die hat zwei Männer geheiratet, die sind beide gestorben, der Er und der Onan. Und der erste und der zweite Mal sind aber gestorben. Und nachher hat die Tamar im 1. Mose 38 aufgeschrieben, etwas gemacht. Sie hat ihren Schwiegervater verführt, als Prostituierte verkleidet. Verführt ihren Schwiegervater und kommt dann, eben hier steht es so ganz locker, Juda zeugte Peres und Zerach mit der Tamar, also mit seiner Schwiegertochter. Also so etwas habe ich in meinem Lebensstammbaum nicht. So etwas Verrücktes. He? Das habe ich nicht. Nachher lesen wir einen anderen Namen, Rahab. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Ruth, David. Also Rahab, die wir hier haben, ist wieder eine Prostituierte. Aus Josua Kapitel 2 und Kapitel 6. Sie hat dem Volk Israel geholfen, aber sie taucht da auf als Prostituierte. Dann kommt eine andere Frau, die auftaucht, die heißt Ruth, die schöne Geschichte von Ruth, ist eine Moabiterin, eine Ausländerin, völlig ein anderer Stammbau, völlig verböhnt unter den Juden, eine Moabiterin taucht Ruth. Und dann haben wir eine da, die würde mir nicht reintun, das ist Bathseba, und so steht jetzt nicht mit Namen. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Also das ist die Frau gewesen, wo der David geschwängert hat, seine Nachbarin, wo er verführt hat und Ehebruch begangen und einen Mord begangen hat und dann ein Kind bekommen. Das Kind, wo sie heisst, der ganz große König Salomo. Und dann gibt es noch den Rehabeam, das war ein gescheiterter Führer gewesen, also ein Versager, könnte man sagen. Der Joachim war ein König da drin. Ein König, der gemordet hat, wo, ja, einfach ganz eine schlimme Geschichte. Warum hat Gott die da drin tun? Solche Versager. Warum sind die im Stammbau von Jesus aufgeführt? Was hat das mit der Liebesgeschichte von Gott zu tun? Gott ist ganz Mensch geworden. Ist in die Zerbrochenheit von uns Menschen hineingekommen. Er hat es genau gewusst, dass wir so sind, dass wir zerbrochene Beziehungen haben, dass wir Böcke schiessen, die grauenhaft sind. Und die nimmt er auf in seinen Stammbau und macht sich eins mit der Zerbrochenheit von deinem Leben und von meinem Leben. Wir stellen diese Heiligkeit vor und Gott ist Heiligkeit, aber wenn wir sie uns vorstellen als Menschen, dann wird sie unerträglich. Gott ist Mensch geworden und wir Menschen müssen nicht Gott werden. Gott ist Mensch geworden. Wisst ihr, wenn man so Galerien aufhängt von diesen ganz grossen, sagen wir mal, Geschäften oder auch von Kirchen. Es gibt Kirchen, die haben ihre Pastoren Ahnenreihen. Gell, wenn ich, wir fangen jetzt da an mit Kirchen, ich wäre dann das erste Bildchen, oder? Und dann habe ich schon Kirchen erlebt, die das haben, oder? So 150 Jahre Pastoren an einer Wand. Nicht sagen wir mal, du hast einen Pastor, der Ehebruch begangen hat, du hast einen Pastor drin, der Kindesmissbrauch gemacht hat, was alles auch an vorkommen. Glaubt ihr, die Kirche würde das Bild hängen lassen? Nein. Die Kirche tun das Bild weg. Oder die Firmen tun ihre Versager nicht aufhängen. Aber Jesus macht es. Er macht sie, er hängt alle Versager auf und tut sie noch wie goldig umrahmen in diesem Bild. Macht mich eins mit der Zerbrochenheit von uns, mit dem Schmerz von dieser Welt, mit dem und meinem kaputten Leben, mit meinem und dem kaputten Stammbau, mit allen Prägungen. Er kommt rein und macht sich eins. Er schämt sich nicht dafür, tut das noch einrahmen. Und dann gibt es da die Ausländer. Ja, die Juden haben mit Ausländern, Moabiterinnen zum Beispiel, nichts im Hut haben, mit Samaritern, nichts im Hut haben. Und jetzt kommen die da in den Stammbaum hinein. Jesus, es gibt so einen Bibelvers, Galater 3, 28. Was mit Jesus passiert ist, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht noch Mann, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Der hat Schranken aber geschissen zwischen den Nationen, der Jesus. Darum ist es so cool, ja, dass Christen mir, egal von wo du kommst, in welche Nation, in welche Hautfarbe, das ist doch Wurscht. Das hat er durchbrochen. Und dann hat es nochmal etwas Schönes da innen gebrochen. Zwischen Mann und Frau ist die Schranke zerbrochen. Ja? In den Juden wäre das nie möglich gewesen, dass eine Frau auf die Liste kommt. Im Stammbaum von Jesus. Da sind die Frauen gar nicht erwähnt. Im Alten Testament sind immer nur die Männer erwähnt. Und die Frauen, die waren ja in der Küche. Gewesen. Hat man nicht können zählen. Sie sind nicht erwähnt. Und mit Jesus kommt eine neue Dimension auf die Welt. Ja. Also wenn man jetzt von Frauenbewegungen redet, dann würde ich sagen, mit Jesus hat sie angefangen. Oder schon den Durchbruch gehabt, hat sie auf die gleiche Stufe gestellt. Ich weiss, dass der Matthäus den Stammbaum geschrieben hat, um den Juden zu zeigen, das ist der Messias. Ich habe mir nur gedacht, ich hätte jetzt Frauen weggelassen. Weil die haben sich sicher genervt, dass da plötzlich Frauen drin sind. Und darum, liebe Frauen, super sind ihr da. Super sind ihr gleich wie wir, nicht gleich wie wir Männer. Nein, das sind ihr nicht. Zum Glück sind ihr nicht gleich wie wir Männer. Aber zum Glück sind wir gleichwertig zwischen Mann und Frau. Und Jesus hat das durchbrochen mit seinem Kommen. Das hat Wellen geschlagen damals und schlägt Wellen bis heute. Und wisst ihr, das Herrliche an dieser Botschaft ist, Jesus ist gekommen für die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und das kommt hier zum Ausdruck in dem Ganzen. Er sagt, egal was du gemacht hast, egal wie dein Leben aussieht, ich liebe dich. Ich nehme dich so an, wie du bist, in diesem Zerbruch. Und die Liebesbotschaft in diesem Kapitel heisst aber auch, ich heile dich. Ich fange dich an verändern. Ich mache etwas Neues aus dir. Ich tue das heilen, was kaputt gegangen ist. Zum Beispiel die Prostituierte in Jericho, die da drin steht, die Rahab. Die kommt aus einem Stammbaum raus, vielleicht war die Mutter schon Prostituierte und vorher. Und der Mann, der Vater war vielleicht Alkoholiker, gefangen in dieser Sucht, im Elend. Wer reißt uns raus aus dem Stammbaum, wo wir nicht rauskommen? Jesus. Ich habe manchmal gedacht, aus meiner Vergangenheit, aus meinem Stammbaum, ich habe keine Chance, ein neues Leben anzufangen. Weil die ganze Verwandtschaft drückt mir da in den Rücken hinein und in meine Gedanken hinein. Aber Jesus, in dem Wechsel, wenn du Jesus annimmst, wechselst du in seinen Stammbaum. Und du hast eine Chance, neu anzufangen. Die Rahab hat nicht mehr Prostituierte sein. Die Rahab hat neu anfangen in ihrem Leben. Sie ist eine Vorfahrin von Jesus geworden. Stell dir das einmal vor. Ich finde das einfach gewaltig. Und du bist eine Nachfahrin von Jesus geworden. Du bist ein Teil von diesem Stammbaum. Weil Jesus liebt uns raus aus dem Zerbruch. Und seine Liebe hält unser Leben. Nicht Gesetz, nicht Druck, nicht Peitsche. Sondern seine Liebe heilt uns. Denn die Ruth, die verachtete Ruth, die Moabiterin, die immer gehört hat, wem gehörst du? Ja, ich komme von Moab. Und schon alles klar gewesen, ausgestoßen. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft haben wir das dauernd. Hey, nur wenn du bist, es gibt so viel ausgestoßen in dieser Welt. Und Jesus nimmt sie an. Und die Gemeinde von Jesus, du und ich, die da jetzt eine Gemeinde probieren, zum Baum erwähnen, anzuziehen, wo wir Menschen annehmen, verstoßene von Kirche sind. Ich weiß nicht, wie du dich hier fühlst bei uns in der Gemeinde, aber ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, wo das System hier vom Kapitel 1 checkt, dass man Sünde toleriert, dass man einfach über alles hinweggeht. Das heisst es nicht. Aber es heisst, dass wir wissen, wir sind alles zerbrochene Menschen, die Jesus brauchen. Wir sind nicht besser als alle anderen. Aber wir wollen ihnen die Liebe von Jesus weitergeben. Und wisst ihr, für mich ist verrückt, ist schon die Bathseba in dem ganzen Stammbaum drin. Wisst ihr, nicht einmal der David, der große König, wäre eigentlich würdig gewesen, in den Stammbaum von Jesus zu kommen. Nur schon wegen dem Ehebruch nicht, aber er hat ja noch andere Sachen gemacht, die auch nicht gerade super gewesen sind. Aber Jesus vergibt jede Sünde. Jesus vergibt jede Sünde. Und durch das sind wir würdig, in die Linie nicht zu kommen. Wir müssen nicht frömmer tun, als wir sind. Wir müssen einfach Jesus die Liebe annehmen. Und er macht das mit uns. Jesus ist der König der Liebe. Glaubst du das? Willst du die Liebe annehmen? Vielleicht hast du schon lange mal angenommen, bist wieder weggelaufen. Ja? Weil du einfach denkst, das langt ja nicht, wie ich bin. Ich muss besser sein, ich muss fehlerfrei sein. Nein. Das beweist der Stammbaum hier. Es ist nicht das. Du musst dein Herz öffnen. Und ich lade dich ein und ich bete jetzt dafür, dass du seine Liebe wirklich darfst spüren und annehmen. Und wenn du willst du wissen, wie man den Jesus annimmt, vielleicht noch, der ist ja am Kreuz gestorben da und hat für all den Mist gezahlt, den die Menschen da gemacht haben. Für das ist er ja am Kreuz gestorben, für all die Sünden von diesen Leuten da. Für die Tamar, die als Prostituierte mit ihrem Schwiegervater schläft. Jesus kann alles vergeben, für das hat er sein Leben da. Für das braucht man ein Gebet, das heisst, es tut mir leid. Gott, es tut mir leid, dass ich auch so einer gewesen bin. Oder bin. Und dann vergibt der Jesus deine Sünde. Und wenn du das willst annehmen, dann komm doch nachher zu mir. Ja? Dann bete ich mit dir ein Gebet von dieser Vergebung, die Gott dir anbietet. Aber jetzt möchte ich dir danken, Jesus, und ich habe zu lange predigt, aber ich danke dir, dass du mir das auch vergisst, Jesus. Danke dir einfach für die unglaubliche Liebe, die du zu uns Menschen hast. Einfach gewaltig. Oder? Es ist nicht fromm, es ist nicht Kirche, es ist nicht Religion, es ist einfach ganz eine andere Dimension. Und Jesus, du kennst uns, du weißt, wie wir uns fühlen, als Versager oder als Leute, die nicht gerade gut sind oder ich weiß nicht. Jesus, du bist der, der die Leiter genommen hat und runtergekommen ist und zu uns kommt und uns berührt. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns berührst an unserem Herz. Dass wir das annehmen können. Dass du, Gott, Schöpfer von Himmel und Erden, uns liebst. Dass du uns Sünden vergisst, dort, wo wir so sau dumm tun, wo wir so elend versagen. Und du bist da, wo uns vergibt. Dein Blut reinigt uns von aller Schuld. Und ich danke dir, dass ich, der Harry, wo so fehlerhaft ist und so viel schon verbockt hat im Leben, darf in dem Stammbaum sein, ein Teil von dem. Ja, und ich darf zu dem stehen, was ich bin und gewesen bin. Und du hast kein Problem damit. Ich danke dir, Jesus. Wir beten dich an, Jesus.